Vielen Dank, liebe Musiker, und vielen Dank, lieber Chor. Das Lied gerade eben, das habe ich früher auch sehr gerne gesungen. Ich habe mich gerade sehr darüber gefreut, das mal wieder zu hören, das Herbstlaub, das Feld. Da kam mir Erinnerung hoch. Und woran ich auch gerade gedacht habe, auch natürlich herzliche Grüße nochmal aus meiner Gemeinde. Und als Daniel das vorhin erzählt hatte, dachte ich, ich erzähle euch auch mal ganz kurz, wie es bei unserer Gemeinde gerade aussieht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal da wart oder ob ihr da irgendwas vor Augen habt. Wir haben ungefähr gerade so 160 Mitglieder, sind auch etwas überaltert, deshalb wurde ich auch eingestellt für den Kinder- und Jugendbereich, kam nicht einfach so aus heiterem Himmel. Unser Pastor Dirk Lüttgens, der ist seit Frühjahr schwer erkrankt und wird auch wahrscheinlich nicht wieder in den Dienst zurückkommen. Also das ist auch gerade die Gemeindesituation. Und wir haben vor über einem Jahr angefangen, dieses Revitalisierungsprogramm zu starten, was es vom Bund gibt. Was ja eigentlich gedacht ist für Gemeinden, die kurz davor stehen, also die sich fragen, machen wir zu? Und dann gibt es so eine Art, so eine Idee, dass man so ein Programm macht, okay, wir machen es jetzt nochmal ganz anders. Und wir haben damals gedacht, wir müssen nicht erst gegen die Wand fahren, bevor wir sowas mal mit uns starten, und sind da auch gerade drin. Also das hatten wir gestern gerade, haben jetzt sozusagen in dieser Phase unseren Pastor verloren, sind auch noch am Trauern, also er lebt auch noch und ist auch hin und wieder mal da, aber ihm geht es wirklich nicht gut. Genau, das ist gerade diese Gemeindesituation, aus der ich komme. Genau. Und mir ist eingefallen, ich kenne dich. Kennst du mich eigentlich noch? Nein. Ich habe schon gedacht, ich habe die Jugendleiterkarte gemacht damals, eine Jugendleiterschule, bei dir und Hendrik Kissel. Ich glaube, ich war 17, also vor 20 Jahren wird das gewesen sein. Daher kenne ich deinen Namen und dein Gesicht sogar noch. Es ist schon eine Weile, ja, aber es ist wirklich lange her. Genau. Heute geht es ein bisschen ums Hoffen. Ich selbst bin von meiner Art her eher ein Optimist. Also ich war schon immer eher das Glas ist halb voll als halb leer Mensch. Und wenn jetzt hier jemand lacht, dann denke ich eher mit, ich habe was Lustiges gesagt, als dass man sich über mich lustig macht. Ich weiß, das ist ein bisschen so eine Typfrage. Vor 2 Jahren war ich auf dem Pastorenkonvent. Die vom Landesverband Berlin-Brandenburg treffen sich eigentlich hier einmal im Jahr, die Pastoren. Und damals hatten wir darüber geredet, glauben wir denn, dass die nächsten 10 Jahre bessere Jahre sein werden als die letzten 10 Jahre? Und noch weiter gedacht. Also es war auch so die Frage mit, wann würdet ihr am liebsten geboren worden sein? So heute oder vor 50 Jahren? Und viele haben, meiner Pastoren und Pastorinnenkollegen, haben gesagt, so ja, vor 40 Jahren werden sie vielleicht geboren werden oder vor 50 Jahren, weil sie nämlich angefangen haben, so negativ in die Zukunft zu schauen. Es war dann wirklich, also ich fand es, wir waren vielleicht 30 Leute und von den 30 Leuten haben vielleicht 25 Leute negativ nach vorne geschaut. Und ich war noch einer der wenigen Optimisten. Habe ich gemerkt, ist auch eine Typfrage bei mir, aber diese Frage danach, wie wird die Zukunft aussehen, die ist plötzlich ein bisschen mehr im Raum. Also bis vor Corona war die Welt halt ein bisschen verrückt, aber mittlerweile wirkt für mich die Welt jeden Tag ein bisschen mehr verrückt. Die Krisen kommen. Und mir geht es zumindest so, dass ich gemerkt habe, so es wackelt ein bisschen an meinem Zukunftsoptimismus. Für mich war bisher immer klar, die Welt ist irgendwie auf dem Weg ins Gute. Und jetzt kommen die großen Krisen, Corona, da habe ich mich schon, also ich fand Corona nicht gut, aber ich fand es toll, dass mal irgendwie alles auf den Kopf gestellt wird. Ich fand das ganz abgefahren, mal in der Gemeinde Sachen ganz anders zu machen. Da war ich noch Pastor in einer anderen Gemeinde. So, aber dann kam der Ukraine-Krieg, die ganzen Klimasachen, jetzt die Sache in Israel. Da merke ich sozusagen, das geht bei mir langsam ein bisschen an die Substanz. Und da kommen bei mir auch die ersten Glaubensfragen hoch. Ich habe davor mal gedacht, ich bin als gottgläubiger Mensch, denke ich, Gott meint es gut mit uns. Wir gehen auf Gottes Heilplan zu. Gott wirkt in der Welt und in meinem Leben. Und ich habe gemerkt, das nagt so ein bisschen bei mir. Und auch diese Frage, wo ist Gott in diesen Krisen? Wo ist Gott in diesem Krieg gerade? Der Vers von Micha hat mich auch gerade sehr angesprochen, wieder als ich das gehört hatte, wo ich dachte, das ist der Wunsch, es wirkt weiter weg als jemals zuvor. Und auch immer mehr mit zu merken, ja, es ist Gott, der was machen muss. Ich merke jedenfalls, ich werde ein bisschen verzweifelt und hadere ein bisschen mit meinem Glauben daran. Das sind Sachen, die mich gerade bewegen. Vielleicht ging es euch in den letzten Jahren auch so. Ich weiß nicht, wie es ist bei den wirklich älteren Geschwistern, die schon einiges mehr an Höhen und Tiefen erlebt haben, ob die jetzt auch sagen würden, jetzt sind die ganz verrückten Zeiten oder sagen, in den letzten, ach, mein Leben, das war alles hoch und runter. Vielleicht kennt ihr das auch gerade, dass ihr euch schon fragt, mit wohin geht es? Wohin geht es mit unserem Land auch heute? Krieg wirkte für mich so weit weg, plötzlich wirkt er näher dran. Der Antisemitismus wirkte für mich weiter weg, plötzlich wirkt er viel näher dran. Die AfD kriegt plötzlich ganz viele Stimmen. Wohin geht es? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und diese, wie wir als Christen in so einer Grundhaltung dort sind, darüber hat damals auch Paulus geschrieben. Ich habe da euch den Bibeltext für heute mitgebracht. Der ist für heute der vorgeschlagene Perikopentext. Denn wir sind am Ende des Kirchenjahres und dort geht es nämlich um diese Zukunftsperspektive. Wo geht es hin mit der Welt? Und Paulus hat damals auch über Grundhaltungen geredet. In seinem Römerbrief hat er ganz viel theologisch erklärt, wie es ist um den Menschen, wie es geht um die Verlorenheit jedes Menschen, dass der Mensch in Sünde ist, unter dem Gesetz steht und Erlösung braucht. Und den Christen in Rom, den schreibt er, wie sie jetzt mit ihrer Situation in ihren Umständen drauf sein sollten. Lasst uns mal hören, was ihn damals sagte und was er uns vielleicht auch heute sagt. Ich lese aus Römer 8, die Verse 18 bis 25, aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Wer will, kann seine Bibel gerne mit aufschlagen. Ich lese vor. Übrigens meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns sichtbar werden wird, überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Die gesamte Schöpfung wartet ja sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit erkennbar werden. Denn alles Geschaffene ist der Vergänglichkeit ausgeliefert, unfreiwillig. Gott hat es so verfügt. Es gibt allerdings Hoffnung. Auch die Schöpfung wird einmal von dieser Versklavung an die Vergänglichkeit zur Herrlichkeit der Kinder Gottes befreit werden. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis heute unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Aber nicht nur sie, sondern auch wir selbst, den Gott doch schon seinen Geist geschenkt hat, als die erste Gabe des neuen Lebens. Auch wir seufzen innerlich und erwarten sehnsüchtig das Offenbarwerden unserer Kindschaft, die Erlösung unseres Körpers. Denn mit dieser Hoffnung sind wir gerettet worden. Aber eine Hoffnung, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, das man schon verwirklicht sieht? Wenn wir aber auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir geduldig, bis es sich erfüllt. Paulus schreibt hier ganz viel vom Leiden und vom Warten. Von einer Schöpfung oder von der Schöpfung, die leidet. Und er schreibt auch davon, dass wir leiden. Und in den Versen danach, nach diesem Bibeltext, dann leidet auch der Geist Gottes mit. Und was er ganz viel hier schreibt, ist von der Hoffnung. Von der Hoffnung, die wir haben. Und der erste Satz ist ein Paulus möchte trösten Satz. Er sagt, das alles, was Schlechtes ist, das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir einmal erleben werden. Er möchte trösten. Den Menschen, den er damals schreibt, denen ging es durch Verfolgung schlecht. Christen wurden damals viel verfolgt. Und er will tröstende Worte sagen, indem er das in ein Verhältnis setzt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Eigentlich ist das nicht die Art, wie man gut jemanden tröstet. Wenn sich jemand wehtut und sagt, guck mal, dir hätte auch was viel Schlimmeres passieren können, dann tut es einem immer noch weh. Wenn einem das Essen nicht schmeckt, dieser klassische Satz, schau mal, die Kinder am anderen Ende der Welt hungern, da findet dann kein Kind sein Essen deshalb leckerer, wenn man das so sagt. Dieses einfach zu sagen, ja, aber guck mal, es wird dir auch wieder besser gehen, das wäre das, was man, wenn man Seelsorgeschulungen macht, sagt, so, nee, mach das mal nicht. Das ist eigentlich auf den ersten Blick gar nicht tröstet. Paulus redet hier von Schöpfung. und von der Schöpfung. Also gemeint ist die Schöpfung Gottes, alles, was um uns herum ist, nicht die Menschen. Und in Vers 19 spricht er dann nämlich davon, dass die Schöpfung wartet. Er sagt, die gesamte Schöpfung wartet ja sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit erkennbar werden. Denn alles Geschaffene ist der Vergänglichkeit ausgeliefert, unfreiwillig. Gott hat es so verfügt. Es gibt allerdings Hoffnung. Auch die Schöpfung wird einmal von dieser Versklavung an die Vergänglichkeit zur Herrlichkeit der Kinder Gottes befreit werden. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis heute unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Die Schöpfung leidet. Mir kommen da sofort ganz viele Sachen in den Blick. Und dann auch die Frage, woran leidet die Schöpfung denn eigentlich? An uns? Leidet die Schöpfung an mir? Ich kenne so ein Bild, wo man sieht, dass der Erdball so ein Fieberthermometer im Mond hat und sagt, ich habe Fieber. Nee, ich habe Menschen, sagt der Erdball. Und der Mond sagt so, die hatte ich auch mal, das geht wieder weg. Die Menschen als Krankheit der Erde. Da kann man sofort an Klimawandel und Umweltzerstörung denken, an ausgerottete Tiere, was wir dem Planeten antun. Mir kommen da ganz viele solche Sachen in den Kopf, doch Paulus meinte das hier nicht. Paulus hat damals nicht an Klimawandel gedacht oder daran, dass die Menschen nicht gut mit der Natur umgehen. Er hat an etwas anderes gedacht. Wahrscheinlich, das ist das sozusagen, das, was man sich vorstellen kann, was damals im jüdischen Kontext so die Meinung war, denkt er an den Anfang der Bibel. Im ersten Buch Mose, direkt nach der Erschaffung der Erde, da geht es um den Sündenfall, um Adam und Eva, die von der verbotenen Frucht essen und dann Konsequenzen und Strafen, die kommen. Im dritten Kapitel wird dann in Vers 17 zu Eva gesagt, dass sie ja jetzt Schmerzen haben wird bei der Geburt ab dem Moment. Und genau, in Vers 17 wird dann eben zu Adam gesagt, ich lese das mal vor, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker, der Erdboden um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihrem nähren dein Leben lang, Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Und es gibt diese jüdische Auslegungstradition, dass der Acker, der Erdboden, die Erde, die Schöpfung, verflucht wurde von Gott. Die Schöpfung, die Natur muss leiden, weil es Gott so befohlen hat. Der Erdboden muss leiden, also eben nicht nur der Erdboden, sondern die gesamte Schöpfung, eben um des Menschen willen. Und gedacht ist dahinter auch, dass diese Sterblichkeit damit reinkommt. Wir kennen auch vielleicht aus dem Alten Testament so diese Zukunftsbilder, dass der Löwe beim Lamm friedlich liegen wird und sie werden sich gegenseitig nicht fressen. Und da steckt sowas drin wie, das soll so der Urzustand sein, dass eben die Tiere sich nicht gegenseitig umbringen müssen. Dass es keinen Verfall und Verderbnis in der Schöpfung gibt. Und im ersten Buch Mose geht es halt darum, das passiert wegen des Menschen. Aber es ist nicht, dass der Mensch die Erde leiden lässt, sondern es ist etwas, was Gott befohlen hat. Etwas, was Gott ausgesprochen hat. Und im Römerbrief redet Paulus viel davon, eben wie der Mensch seit Adams Zeiten unter Macht der Sünde steht und unter der Herrschaft des Todes. Und mit diesem Vers aus dem ersten Buch Mose gilt das eben auch für die Schöpfung. Und es ist hier halt eben nicht der Mensch. Also es ist kein Klimawandeltext, es ist keiner, wir müssen uns um die Schöpfung kümmern Text, sondern es geht hier um etwas anderes. Und das sage ich nicht, weil mir das Thema nicht wichtig ist, mir ist Nachhaltigkeit, Klima, eine lebenswerte Stadt sehr wichtig, aber darum geht es heute nicht. Und ich finde auch nicht, dass man sagen kann an dieser Stelle, okay, wenn es Gott ist, der die Schöpfung leiden lässt und sie am Schluss auch wieder gut machen wird, dann müssen wir uns ja auch nicht darum kümmern. Das könnte man ja auch herauslesen aus diesem Text, dass man sagt, Gott macht, dass die Schöpfung leidet, Gott wird sie am Ende wieder gut machen. Ich muss mich nicht drum kümmern. Das, glaube ich, ist auch nicht gemeint. Ich glaube sehr wohl, dass Gott uns den Auftrag gegeben hat, uns gut um diese Welt zu kümmern. Die Schöpfung jedenfalls, sagt Paulus, leidet und klagt und erwartet den Zeitpunkt, an dem das zu Ende geht. Und sie hofft. Sie hofft darauf. Aber worauf hofft denn bitte hier die Schöpfung? Hier heißt es, die Schöpfung heißt, hofft auf die Freiheit, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Was hat die Freiheit der Christen mit der Schöpfung zu tun? Paulus schreibt im Römerbrief ganz grundlegend davon, wie das Verhältnis vom Mensch zu Gott ist. Dass alle Menschen durch Sünde dem Tod ausgeliefert sind und eben auch wortwörtlich gemeint, aber auch der ewige Tod, die Sterblichkeit. Und er redet eben auch von der Befreiung aus diesem Zustand, dass die Menschen befreit werden vom Tod, dass wir die Kinder Gottes sind durch Jesus, dass wir aber befreit sind. Wir sterben vielleicht jetzt den ersten leiblichen Tod, aber wir werden ewig leben. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Und bei Paulus ist es die Freiheit, die wir haben, dass wir befreit sind zum Leben. Und genau darauf wartet auch die Schöpfung, weil dann ihr Fluch eben aufgehoben ist aus dem ersten Buch Mose und dass sie nicht mehr sterben und leiden muss. Die Schöpfung sitzt quasi mit uns im selben Boot. Es wartet nicht nur die Schöpfung auf die Erlösung, sondern, er schreibt auf das viel wichtiger, ist es, dass wir als Christen auf diese Erlösung warten und hoffen. Und dass dieses auf die Erlösung warten und hoffen bei Christen eigentlich ein Dauerzustand ist. Er schreibt hier in Vers 23, aber nicht nur sie, sondern auch wir selbst, denen Gott doch schon seinen Geist geschenkt hat, als die erste Gabe des neuen Lebens, auch wir seufzen innerlich und erwarten sehnsüchtig das Offenbarwerden unserer Kindschaft, die Erlösung unseres Körpers. Denn mit dieser Hoffnung sind wir gerettet worden. Aber eine Hoffnung, die man schon sieht, ist keine Hoffnung, denn warum sollte man auf etwas hoffen, das man schon verwirklicht sieht? Also wir hoffen und warten auf die Erlösung unseres Körpers. Und das ist wahrscheinlich eine Aussage, wo man sagt, umso mehr sagt, ja, das tue ich, umso schlechter es einem geht. Vielleicht umso älter man wird, wenn die kleinen und großen Leiden immer häufiger wird und irgendwann merkt man, ich bin erlösungsbedürftig. Und das ist eine Perspektive, die ich momentan sehr selten habe, weil es mir gut geht. Mir geht es körperlich gut, ich habe einen Job, ich habe eine glückliche Familie. Ich habe in diesem Zustand, ich habe nicht den Dauerzustand, dass ich darauf hoffe, dass meine Sterblichkeit endet. Meistens nur, wenn es mir schlecht geht. Aber dieses gespannt Warten und dieses Hoffen auf Erlösung, das ist eine Perspektive, die hier Paulus uns mitgeben möchte. Und den Leuten, denen er es damals geschrieben hat, denen stand das vielleicht ein bisschen näher vor Augen. Uns geht es hier gut in Deutschland. Wir haben gerade keinen Krieg hier. Bei uns stirbt nicht jedes zweite Kind bei der Geburt. Wir haben keine Lebenserwartung von nur knapp über 30, sondern ich weiß, ich habe wahrscheinlich noch die Hälfte meines Lebens locker vor mir. Als Christen werden wir nicht verfolgt hier. Aber wenn ich mitbekomme, was so um uns herum passiert auf der Welt, gibt es sehr viele Orte, wo wir diese Erlösungsbedürftigkeit sehen. Ganz viele Menschen, die danach sich sehnen, nach diesem Erlöstwerden von Tod, von Gewalt, von Krieg. Und wenn ich das Leid sehe, dass sich Menschen gegenseitig antun, all das Schlechte, dann merke ich sehr wohl, dass ich diese Hoffnung habe, oh Gott, wie schön wird es sein, wenn das alles ein Ende hat. Dann denke ich auch an diesen Micha-Vers, den wir vorhin gelesen haben, mit Gott wird das tun, dass die Menschen eben nicht mehr Krieg führen werden, dass es Frieden sein wird. Das ist etwas, darauf kann ich wirklich hoffen. Für Paulus ist das ganz klar, dass wir schon ein bisschen dort angekommen sind, wo Gott irgendwann mit uns sein wird. Er sagt, wir sind schon Gottes Kinder, Gott hat uns schon seinen Geist geschenkt. Das ist so der erste Teil des Erbes, aber es fehlt noch etwas. Das ist dieses große Gottesreich, ist schon ein bisschen da, aber es kommt auch noch mehr und wir warten auch immer noch mehr. Wir haben so einen Erstgeschmack bekommen, wenn wir Gott erleben, aber wir warten noch auf mehr. Als Christen hat uns Gott seinen Geist geschenkt. Hier heißt es als die erste Gabe des neuen Lebens. Der erste Teil dieses Erbes, weil wir Gottes Kinder sind. Und als Ergebnis hoffen wir dann, wie es Paulus hier ganz oft sagt. Und er sagt, diese Hoffnung, die Christen haben, ist das, was wir geschenkt bekommen vom Heiligen Geist. Das ist etwas, was wir haben, was Nicht-Christen nicht haben. Denn das Hoffen hier in diesem Text, das tut die Schöpfung und das machen Gottes Kinder. Das unterscheidet uns von Nichtchristen. Eine Hoffnung, die Menschen, die Gott nicht kennen, nicht haben. Die Hoffnung ist das, was man als Christ neu dazugewonnen hat. Eine Hoffnung darauf, dass das Leid der Welt nicht dauerhaft bestehen bleibt, dass das Böse nicht gewinnt und nicht mit dem Bösen davonkommen wird, und die Hoffnung, dass ich irgendwann leben werde. Diese Hoffnung, sagt er, haben wir als Christen, und die sollen wir mit reinnehmen in unsere Weltsicht, wo ich am Anfang bin. Wenn ich ihn hier so lese, dann merke ich, es ist nicht falsch, wenn man als Christ merkt, man verzweifelt fast an der Weltsituation. Und er sagt, es gehört eigentlich zum Christsein dazu, dass man sich danach sehnt, dass sich was ändert. Dass es klar ist, dass man nicht glücklich ist mit dem, wie die Welt gerade auch aussieht. Aber es heißt nicht, dass man sich den Weltuntergang herbeisehen soll. Es gibt ja auch die Christen, die ich kenne, die sagen, ja, das soll jetzt alles passieren, damit ganz schnell Jesus endlich wiederkommt. Das muss doch alles in den letzten Tagen geschehen, alles muss schlimm sein, soll ruhig schlimm werden, dann kommt das Ende schneller. Aber davon redet Paulus hier nicht. Er redet davon, dass das dieser Dauerzustand in dieser Welt ist. Und dass es ein Dauerzustand ist, den wir erleben. Und er meint damit, es heißt eben nicht resignieren und aufgeben und so muss es halt kommen. Davon redet er nicht, er redet ja von einer Hoffnung. Und er redet auch nicht davon, dass so ein Bild, das kommt, finde ich, ziemlich oft in Filmen und so vor, wenn so religiöse Fanatiker gezeigt werden, da kann das Schlimmste drumherum passieren und die haben dann so ein merkwürdiges, aufgesetztes Lächeln. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, so im Film das manchmal. Und dann so die Leute sagen, also wo du merkst, denen kann passieren, was will, und die lächeln immer noch komisch und sagen, dass sie so fest im Glauben sind, das nimmt sie alles nicht mit. Aber das ist ja auch nicht gemeint. Paulus redet davon, dass wir danach sehnen, dass uns nahe geht. Aber eben halt, dass wir eine Hoffnung haben. Und diese Hoffnung ist aber nicht so, dass wir den Rest der Gefühle nicht mehr haben. Und das, glaube ich, heißt einmal ganz besonders für uns, dass dieses an der Welt zweifeln und das wirklich schwierig finden, das gehört zu unserem Christenglauben dazu. Und das ist okay, als Christ das zu fühlen und zu denken. Und es hat kein Zeichen, dass man nicht genug Gott vertraut. Und auch Klagen ist hier mit drin. Die Schöpfung klagt und dass wir klagen darüber, was passiert und auch vielleicht Gott anklagen. Das ist alles erlaubt und das ist auch für Gott okay. Aber Gott sagt, er schenkt uns eine Hoffnung. Das ist eine Hoffnung, die wir nicht machen können, eine Hoffnung, die wir von Gottes Geist geschenkt bekommen. Und an den Stellen ist das etwas, was Gott uns schenken muss. Eine Hoffnung, die wir haben, die auch die Menschen um uns herum sehen. Eine Hoffnung, die uns durchträgt, durch Leid, das wir erleben, durch Leid, das andere Leute erlebt, eine Hoffnung, die ansteckt und die weitergibt. Das ist etwas, was hier Paulus auch ganz klar sagt, was wir durch Gottes Geist geschenkt bekommen. Und diese Hoffnung, die können wir uns nicht auferzwingen. Die muss Gott uns schenken. Und für uns als Gemeinde heißt das, dass wir eigentlich ein Ort der Hoffnung sind. Und wenn jemand von uns gerade nicht hoffen kann und gerade nicht aushalten kann, dass wir füreinander da sind, dass wir miteinander klagen, dass wir miteinander beten, dass wir helfen, auszuhalten in Krisen. Denn wenn der eine gerade nicht die Hoffnung hat, hat der andere sie vielleicht. Und ich glaube, es heißt auch, dass wir eben nicht stehen bleiben, eben nicht im Nichtstun, Gott wird, das wird schon alles schlecht werden. Denn sozusagen Paulus fordert uns heraus, so eine Haltung zu haben, wir sehen das und wir fühlen das, wir sind in der Welt und wir erleben das alles mit und trotzdem sind uns die Menschen nicht egal um uns herum. Und trotzdem halten wir da nicht einfach nur still, sondern er möchte, dass wir aus diesem Hoffen heraus in einer Aktivität sind in dieser Welt. Wir sind nicht diejenigen, die Welt retten werden, das wird Gott tun. Aber Gott hat uns in diese Welt gestellt mit als ein Teil der Hoffnung für diese Welt. Ich lade euch ein, jetzt eine Zeit der Stille zu haben und vor Gott zu kommen im Gebet. Vielleicht habt ihr Orte oder Sachen, bei denen euch gerade einfallen, wo ihr merkt, da fehlt euch auch Hoffnung. Lasst uns gemeinsam beten dafür, dass wir Hoffnung haben in den Stellen, wo wir es brauchen in unserem Leben, dass wir so viel Hoffnung haben und dass Gott uns diese Hoffnung schenkt, dass wir auch diese Hoffnung ausstrahlen können.